Ich habe 3 Bier drin. Beeilt euch.
Hallo, hallo. Herzlich willkommen zu Flimmerfunzel. Folge 4 ist es, glaube ich, der dritten Staffel. Und zwar sitze ich hier am Tisch mit Sven.
Hallo, ja, was eine Überraschung.
Und Fabi ist heute nicht dabei, aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Also wir sitzen hier zu zweit heute aus einem besonderen Grund und es ist auch ziemlich spät für unsere Verhältnisse. Wir haben jetzt gleich 11 Uhr abends und das liegt daran, dass der Fabi nicht vor Ort sein kann, weil er sich in Tokio befindet. Ich glaube, das ist das einzige Versprechen, was wir für Flimmerfunzel, also von Flimmerfunzel jemals eingehalten haben, würde ich sagen, oder? Das und stimmt. Da hat Fabi auch hart für gekämpft, dass das noch stattfindet. Also Fabi, herzlich willkommen. Wie geht's dir? Wie ist es?
Hallo ihr beiden. Mir geht's super. Bei mir ist gerade 6:10. Ich bin seit einer Stunde wach und so langsam leuchtet hier auch die Sonne ins Zimmer rein, dass ihr mein Gesicht erkennen könnt. Mir geht's fantastisch. Ich freue mich, dass das geklappt hat. Zumindest dieses eine Mal hat ein Versprechen von uns funktioniert.
Und ob den Zeitunterschied, die Folge rauskommt, wissen wir natürlich immer noch nicht. Aber
ja, das schauen wir gleich mal. Wenn das jetzt absolut grottenhaft wird, dann werden wir das auch wieder löschen und so wie bei der Folge mit der Schauspielerin nie wieder darüber reden, oder?
So krass ist, dass du das gerade erwähnt hast. Ich wollte es einfach totschweigen. Aber du musst
Nein, wir werden
es ja nochmal drauf
machen. Ich glaube, mit der Zeit wird der Zeitunterschied auch einfach kleiner. Und irgendwann sind wir einfach so im Flow, dass es wir das einfach nicht mehr merken.
Ja, und ich glaube, das ist auch so ein CEO-Ding, glaube ich, so eine Morgenroutine zu haben, die um 5 Uhr morgens startet. Also eigentlich tun wir dir gerade nur was Gutes.
Das stimmt. Ich lese gerade ein Buch, das heißt The 5 AM Club, Fabi, da kannst du dich ja anschließen und in die Morgenroutine einfach einen Podcast aufnehmen, einfließen lassen. Ich glaube, das ist was ganz Normales. Ich glaube, damit wirst du sehr erfolgreich. 5 AM
Club.
Ja.
Also das klingt nach so einer Art Buch, die dir sagt, du möchtest produktiver sein, steh halt früh auf und mach alles schon ab 5 Uhr.
Ich bin mir so sicher, dass es ein Haufen Crap wird, aber natürlich muss ich es lesen in meinem Zwang, alle Selbst-Improvement-Sachen zu lesen und zu konsumieren, die es da draußen gibt. Aber ja. Ich werde euch danach berichten. Aber es passt gerade ganz gut. Ich habe heute tatsächlich damit angefangen.
Es passt ganz gut, dass Fabi heute um 5 Uhr aufgestanden ist.
Ja, ist doch also, ja. Ist auch ein Zufall, oder? Also um 5 Uhr aufstehen
absolut
und dann erstmal völlig hektisch versuchen, dieses ganze Equipment zum Laufen zu bringen, um uns jetzt hier zu ganz unterschiedlichen Vibes, wir sind nämlich müde und eigentlich schon Zeit fürs Bett hier und du bist gerade erst aufgestanden,
ja, aber ich habe auch, um so ein bisschen hochzufahren, habe ich dann auch direkt nach dem Aufstehen ein Glas Wasser in mein MacBook gekippt und habe hier ganz hektisch dann den ganzen Tisch nochmal freiräumen müssen, deswegen starten wir leider ein bisschen später, es tut mir leid. Es wird vielleicht mit der Zeit besser, gucken wir mal.
Und der Tisch ist ja Gott sei Dank nicht so groß, deswegen musst du wahrscheinlich nicht so viel freiräumen.
Nee, das Zimmer auch nicht. Ich muss mich eigentlich nur umdrehen, hab zum Handtuch gegriffen, auf den Tisch geworfen und dann direkt gewischt. Also das war hier in einer Bewegung quasi. Das ist
also,
total praktisch.
Du hast dich geupgradet, ja, von deiner Einzimmerwohnung in Köln zu einer Einzimmerwohnung in Tokio, die noch kleiner und dafür teurer ist.
Genau. Sie ist dafür ein bisschen teurer und man baut hier so ein bisschen zweistöckig. Ich habe hier so ein Doppelhochbett. Und das ist auch direkt so in die Wand zementiert, weil es einfach so praktisch ist. Niemand käme auf die Idee, kein Hochbett hier reinzustellen, weil es einfach verschwendete Luft ist. Ich kann mich im Flur nicht richtig umdrehen.
Du kannst dich im Flur nicht richtig umdrehen.
Das ist das Gleiche.
Sorry, dass ich du gesagt habe, aber du bist halt 1,60. Meinst du, ich würde mich damit 1,90 noch schlimmer fühlen?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, du würdest dich hier generell in Japan mit 1,90 schlimmer fühlen, weil du müsstest dich ständig ducken. Also ich weiß nicht, wie es dir da oben in Deutschland geht, aber spätestens hier in Japan würdest du total an deine Grenzen kommen und wahrscheinlich ganz schlimm Rückenschmerzen kriegen.
Wow, du machst mir das richtig schmackhaft, dich da besuchen zu wollen.
Nee, mach das bitte. Erzähl mir dann, wie grauenhaft es dir im Flugzeug geht.
Ja, stimmt. Kannst, ach.
Aber ich glaube, es ist eine interessante Erfahrung, ein Riese zu sein.
Ein Riese?
Für so eine Woche oder so.
Also ich bin häufiger ein Riese. Zum Beispiel, wenn ich auf der Rückbank eines Autos fahre, fühle ich mich wie ein Riese. Wenn ich in eine Achterbahn steige, fühle ich mich wie ein Riese.
Ja, aber dann.
Und wenn ich durch unsere Küchentür gehe, fühle ich mich wie ein Riese, weil die einfach nur 1,80 hoch ist und keine Tür hat.
Stell dir jetzt die Situation in Fabis neuer Wohnung vor.
Ja, muss ja einfach nie ducken.
Nie ducken.
Also an Fabis Stelle, das ist der Einzige.
Ich bin
einfach
so sauer.
Ich bin so sauer, dass du dich nie ducken musst.
aber ich würde sagen, wir starten mal irgendwie so ein bisschen von vorne, oder? Also Fabian,
wie hast du es geschafft, nach anderthalb Jahren
nur
oder
zwei Jahren?
zwei, ist es wirklich 2 Jahre verschoben worden jetzt insgesamt? Oder anderthalb?
Ich habe das ging einfach so fix. Ich glaube, ursprünglich war ja geplant, ich erinnere mich noch, dass wir das in diesen ersten Vorstellungsfolgen, die wir damals veröffentlicht haben, da hatte ich das bereits angekündigt, dass es für mich bald nach Japan gehen soll. Und das muss 2019 gewesen, nee, 2020.
Als die, ja, also als vor losging, einem Jahr sind wir, also vor 2 Jahren haben wir praktisch unsere erste Folge rausgebracht.
Genau.
Wir hatten auch letztens Geburtstag, habe ich gesehen.
Alles
das
Gute
haben wir
nachträglich.
Alle, haben wir verpasst alle, aber ist ja nicht schlimm.
Ey, krass, wir sind 2 Jahre alt.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch, liebe FunzlerInnen.
Herzlichen Glückwunsch. 17. März war es, glaube ich, 2020. Oder 14.
Ja, es gibt sogar noch eine gute Nachricht. 2 Jahre alt. In Japan ist man jetzt übrigens, habe ich gerade gelernt, ist man ab dem 1. April, da hat man quasi das Alter für so Vertragsfähigkeit, also das Erwachsenenalter von 20 auf 18 runtergesetzt. Sind einfach über Nacht ganz viele Leute volljährig geworden.
Oh, herzlichen Glückwunsch an alle die. Ja. An alle die Leute. Da fühlt man sich bestimmt verarscht, wenn man ganz vorher 20 geworden ist und sich dann so voll drauf gefreut hat.
Kann man da auch dann harten Alkohol kaufen, oder?
Nee, Alter, ich glaube, Alkohol ist weiterhin ab 20. Das war dann irgendwie doch zu viel. Also Verträge, heiraten und so, alles gut, aber bloß kein Alkohol. Das ist gefährlich.
Das stimmt. Ist es auch. Ist es auch. Aber das heißt, wir haben dann vor 2 Jahren unsere erste Folge aufgenommen. Dann hast du angekündigt, im nächsten halben Jahr nach Japan zu fliegen. Dann hast du danach wieder angekündigt, dass es nichts wird. Und dann wird es im März 2021. Dann wurde es wieder nicht. Dann hättest du gesagt, September 21, dann wurde es wieder nicht. Und jetzt hast du dann gedacht, es wird wieder nichts. Und hast dann, aber das kannst du jetzt gerne selber erzählen, 2 Minuten bevor der Flieger ging, die Nachricht bekommen, dass alles geht.
Ja, das war eigentlich relativ gut zusammengefasst. Ich habe wirklich, Ende Februar war das, ich war die ganze Zeit so auf Standby und habe dann die Nachricht bekommen, das dauert jetzt so ungefähr 50 bis 60 Tage und wahrscheinlich können sie, wenn alles gut läuft, können sie bis Ende Mai einreisen. Und dann bin ich zum Generalkonsulat gegangen in Düsseldorf, habe mein Visum abgeholt und die haben gesagt, ja, kommen Sie in 7 Tagen wieder, dann kann es eigentlich losgehen. Und dann hatte ich so ungefähr den Stress meines Lebens, weil ich gedacht habe, ja gut, jetzt komm, ganz schnell runter in das Land rein, bevor das hier wieder nichts wird. Hab mir einen Flieger gebucht für in 3 Wochen. Das war die schlimmste Entscheidung meines Lebens. Und da kommen wir aber gleich zu. Und dann hatte ich 3 Wochen Zeit, alles zu organisieren. Also von, du musst deine Wohnung kündigen, du musst dann auch einen Untermieter da reinstellen und hier Handyvertrag kündigen, ganze Kladder umziehen. Ich muss sagen, du musst auch den Koffer packen, ist mir nur noch eingefallen, irgendwie 2, 3 Tage vorher.
Das
habe ich
dann
alles gemacht.
Was habt ihr denn mit eurer Wohnung gemacht? Habt ihr die quasi nur Zwischenmiete oder habt ihr die komplett gekündigt und einfach einen Nachmieter gesucht?
Wir haben gesagt, wir sind doch nicht bescheuert und geben unsere Wohnung in Köln auf. Das ist absoluter Wahnsinn. Die wird jetzt schön untervermietet für 3.000 Euro im Monat, weil die ist nämlich auch in der Nähe vom Dom. Aber das war auch gar kein Problem. Also kann man sich sicherlich vorstellen. Ne? Man stellt die Wohnung ohne Bilder und Beschreibung auch total ohne Lust auf Immobilien-Scout und dann 1 Stunde später hat man 5.000 Anfragen und dann kann sich einfach eine Person raussuchen, die natürlich die Wohnung haben möchte und auch die Küche für 5.000 Euro Abschlag übernimmt. Also ganz normale
Problem.
Wohnungssituation.
Gar kein Problem in Köln. Mir hat letztens eine Arbeitskollegin erzählt, dass sie auch ihre Wohnung untervermietet. Also sie ist umgezogen, genau, und dann war sie in der neuen Wohnung zur Besichtigung oder in einer neuen Wohnung und da hat die Vormieterin zu ihr gesagt, dass sie gerne 2.000 Euro dafür hätte, dass sie dem Vermieter empfiehlt, sie als neue Mieterin zu nehmen. Und anscheinend haben dieses Angebot ein paar Leute sogar angenommen irgendwie. Also das finde ich einfach, es ist sehr repräsentativ dafür, wie der Wohnungsmarkt in Köln aussieht.
Absolut.
Ja. Aber für dich war es ja gut in der Situation.
Ja, absolut. Ich muss auch, also ich werde ja Lehrer, ich bin ja sowieso so ein machtverliebter Narzisst und da hat es mir auch total gut gefallen, einfach in so einer Position zu sein, wo ich so viel Macht habe und über das Schicksal von ganz vielen Menschen entscheiden darf.
Das macht dich total sympathisch,
Ja. Ich hab mir die Mühe gegeben, hab sogar dann allen abgesagt, also bis auf eine Person natürlich nur, haben dann die Wohnungsbesichtigung gemacht und die Leute haben quasi schon vorher aber gesagt, ja, ich nehme die Wohnung auf jeden Fall, ich nehme die Wohnung auf jeden Fall. Und es hat dann zum Glück auch geklappt. Die Wohnung war dann relativ schnell untervermietet und dann war jetzt eigentlich nur noch das Problem, alle Verträge zu kündigen, umzuziehen. Das haben wir aber auch relativ gut hinbekommen und dann Freunde verabschieden. Das war immer so ein bisschen so, in Zeiten von Corona ist das dann ein bisschen schwieriger gewesen, aber hier und da habe ich dann die Leute getroffen und dann musstest du 72 Stunden vorher, vor Abflug, musst du einen Test machen, Corona-PCR-Test, den du dann irgendwie bei Abflug zeigst. Kommen wir gleich auch nochmal zu, warum das wichtig wird. Da hat nämlich nichts geklappt. Ich sollte eigentlich fliegen am 22. März. Der gute Arne hat da Geburtstag und das war gleichzeitig, Sven, du erinnerst dich bestimmt, unser letzter Schultag, 22. März 2013.
Natürlich erinnere ich mich daran. Der schönste Tag meines Lebens bis dato.
Wirklich? Weißt du, erinnerst du dich wirklich dran?
An den letzten Schultag?
Ja, an den Tag, ja, aber an das Datum.
Nee.
Okay.
Aber an den Tag, ja, auf jeden Fall.
Der Tag verfolgt mich schon mein Leben lang, also nicht nur wegen Arne, sondern jetzt auch wahrscheinlich zukünftig wegen der Geschichte. Das haben vermutlich die wenigsten mitbekommen, ne? Aber alles war dann geplant für den 22. März. Ich sollte fliegen nach Helsinki und dort dann, ich hatte so irgendwie so 3 Stunden Aufenthalt und dann sollte ich umsteigen und dann sollte es endlich ab nach Tokio gehen, ab ins in den Traum rein. Und dann saß ich am 21. März saß ich bei meiner Oma, die hat nur lecker Gulasch gemacht dann am Abend für mich. Den hatte ich aber noch nicht gegessen in dem Zeitpunkt, es war 16 Uhr. Und ich kriege so eine SMS von Finnair, mit dem Flugunternehmen meines Flugs. Und die haben mich dann darauf hingewiesen, dass morgen in Frankfurt, von wo ich fliegen wollte, gestreikt wird. Und dass ich dann mal gucken soll, ob es da nicht vielleicht irgendwie Probleme geben könnte.
Ach du Scheiße.
Und das war einfach ein ganz furchtbarer Moment, weil ich weiß, eigentlich durfte ich nicht hier sein. Also eigentlich hat die Welt seit 2 Jahren versucht, mich absolut davon abzuhalten. Also nicht nur Corona und dann Omikron nochmal irgendwie hier als zweiter Versuch. Dann gab es auch noch irgendwie ein Erdbeben vor einer Woche in Tokio, was nicht sein sollte. Also ganz viel sprach eigentlich dafür, dass das hier nicht mehr funktioniert. Und ich glaube, ich habe vorher sogar noch gewitzelt mit dem Kackstreik. Dann kam es dazu, ja, das Bodenpersonal streikt. Man kann keine Sicherheitskontrolle machen.
Ist ja egal, kannst ja ohne Sicherheitskontrolle rein, oder nicht? Also, wenn es nur die Sicherheitskontrolle ist, sind ja nicht die PilotInnen.
Ich habe, nachdem ich dann aufgehört habe zu heulen, habe ich also direkt die Hotline angewählt und beim Flughafen angerufen. Und nach 20 Minuten Wartezeit hat man mir dann auch relativ kompetent sagen können, dass man mir nicht weiterhelfen kann und ich mich doch an die Airline wenden soll. Finnair. Und geistesgegenwärtig, wie wir dann waren, haben wir einfach dann direkt bei Idealo so einen Flug rausgesucht nach Helsinki, der quasi noch am selben Abend flog. Ich glaube, der hatte bei Ideal hatte nur 80 Euro gekostet. Das war mir irgendwie zu billig. Deswegen sind wir einfach ins Auto eingestiegen, zum Flughafen gerast mit 200, Koffer schnell in den Kofferraum geworfen. Ich habe meine Winterjacke vergessen und hier in Helsinki liegt Schnee, aber egal. Sind zum Flughafen und da haben wir dann auch noch so am Last-Minute-Schalter für 400 Euro einen Hinflug bekommen nach Helsinki zum Glück. Und dann sind wir quasi am 21. abends, ich glaube irgendwie 3 Stunden bevor das Bodenpersonal Feierabend gemacht hat für die nächsten 24 Stunden, sind wir noch ganz schnell nach Helsinki geflogen zum Flughafen und haben dann da die Nacht verbracht. Und das Problem war, ja, vor allem in Flughafennähe, also ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, aber die Flughäfen sind, glaube ich, die Orte, an denen man irgendwie am meisten merkt, wie arm man ist. Also das ist einfach gemacht für reiche Menschen. Ich weiß es nicht. Also du kaufst ja im Transitbereich 2 Wasser für 10 Euro. Dafür kriegst du heute schon einen Liter Sprit, muss ich mal überlegen. In der Nähe des Flughafens, wir konnten ja auch nicht weit weg, weil wir wollten ja unseren Flug nehmen, gab es nur das Hilton Hotel. Also woanders schlafe ich natürlich auch nicht. Haben wir uns dann ein Zimmer gegönnt für 160 Euro. Ich war zweimal baden, damit es das irgendwie lohnt.
Wirklich?
Wirklich war, es war einfach furchtbar. Nee.
Wie war denn das Erlebnis? Das würde mich jetzt mal interessieren im Hilton Hotel.
Ja, würde mich auch interessieren.
Also es war wahrscheinlich schon das Highlight deines ganzen Auslandsaufenthalts.
Ja, ich glaube, da habe ich mir nochmal einen Tag vor Ankunft, habe ich mir nochmal so vor Augen geführt, was ich alles im nächsten Jahr nicht alles haben werde an Luxus. Also Platz, irgendein großes Bad. Und ich bin jetzt aber Mitglied im Hilton Club. Ich habe mir tatsächlich direkt am Empfang hier den Hilton Club andrehen lassen. Der hat mich noch gefragt, weil man kriegt irgendwie 10 Euro Rabatt, aber Studentenrabatt haben die auf jeden Fall nicht, das kann ich schon mal verraten, da brauche ich euch dann nicht mehr lächerlich machen. Nee, Der hat das auch nur ganz charmant weggelacht und mir dann die Rechnung für 160 Euro gegeben für eine Nacht.
Die müssen halt auch gucken, wo sie bleiben in Zeiten von Corona, Fabi. Also.
Die haben es auch nicht leicht, das weißt du ganz genau. Hast du wahrscheinlich auch noch einen gratis Cocktail irgendwie gefragt dabei, oder? Ob die so ein, irgendwie so ein All-Inclusive-Paket haben, wie du es schon mal ganz gerne machst.
Habt ihr nicht so ein Paket für Studenten? So, nee, haben sie nicht. Aber das Flug, das Frühstück war fantastisch. Also ich mache hier keine Werbung für jetzt den Laden, das ist ja furchtbar. Nee, wir haben die Nacht da verbracht und sind dann am nächsten Morgen schweißgebadet aufgewacht, vor panischer Angst, dass noch irgendwas passiert. Ich glaube, um 8 Uhr war ich auch wieder bereit für die nächste Krise. Da hätte auch wieder irgendwas kommen können. Und dann ging es zum Flughafen, dann ist uns aufgefallen, oh, warte mal, Moment, stopp. 72 Stunden vor Abflug brauchen wir eigentlich den PCR-Test.
Ach du Scheiße, ich krieg wirklich Scheißausbrüche beim Zuhören. Alter, wie hast du das überlebt?
Ich hab mir, also.
Du verarscht uns doch. Und
du hast ihn halt gemacht für den ursprünglichen Flug 72 Stunden vorher und deswegen war der jetzt schon wieder ausgelaufen, dein eigentlicher PCR-Test, ne?
Genau, ich hatte ja die Möglichkeit, den PCR-Test freizulegen und ich habe den so ungefähr 66 Stunden vor Abflug gelegt, weil ich lieb das Risiko, den Nervenkitzel einfach. Und dadurch, dass ich dann den Transitflug verpasst habe, also nicht wahrnehmen konnte, waren die 72 Stunden um. Und das muss ich hier, das dürfen wir ja gar nicht so groß an die Glocke hängen, weil, das ist niemandem aufgefallen. Also dann nochmal Chapeau ans Reisepersonal in Helsinki. Also entweder können die ganz schlecht rechnen oder ich. Oder das ist den Leuten einfach egal. Denn ich konnte einfach einsteigen und ab nach Tokio fliegen. Und ich hoffe, dass hier das nach Veröffentlichung der Flimmerfunzel mich nicht Yakuza irgendwie wieder aus dem Land reißt, wenn sie das hört. Aber mein PCR-Test war zum Glück etwas älter als 22, also war trotz des Alters noch gültig. Also
ja. Aber
alles nochmal gut gegangen.
Also das
waren doch dann wieder gut investierte 80 Euro, die du dafür ausgegeben hast, oder?
Ja, richtig.
Aber das heißt, ihr seid einfach auf Risiko dann mit dem etwas zu alten Test in die Kontrolle gegangen und habt gedacht, das wird schon.
Genau. Und so war es dann auch. Also eins habe ich auf jeden Fall nicht verloren, das ist mein Optimismus während dieser ganzen Geschichte. Und Krisenbewältigung habe ich jetzt, glaube ich, auch eine 1+ für mein Leben. Mich schockt nichts mehr.
Ich bewundere dich und deine Leistung.
Ich auch.
Wie hast du es, also dass du es nach 2 Jahren geschafft hast, dich von nichts hast aufhalten lassen und jetzt da sitzt, wo du sitzt, in deinem kleinen Kämmerlein. Freut mich voll für dich.
Ja.
Oder geht die Geschichte noch weiter? Also du bist jetzt in Helsinki, bist eingestiegen und in deinen großen Flug nach Japan, der 12 Stunden oder wie lange hat der gedauert?
Ich glaube, das waren so ungefähr 14 Stunden. Die wir da geflogen sind. Wir mussten irgendwie den russischen Flugraum meiden und wir sind dann nach Süden, also ich bin quasi nochmal zurück über Deutschland und dann irgendwie da, ich weiß gar nicht, was das alles ist, ich glaube Türkei und Kasachstan, da so die Route bis nach Tokio, aber dann auch wirklich durchgeflogen und man muss dazu sagen, ich hab brutale Flugangst. ich weiß nicht, wie es euch, ob ihr irgendwie viel Flieger seid, ob ihr Meilen sammelt, das machen so Leute, die irgendwie reich sind, glaube ich, aber ich sobald ich ins Flugzeug einsteige, geht bei mir im Inneren so ein Hebel um und ich bereite mich innerlich eigentlich immer auf meinen Tod vor. Und das, ja, Celine, also du hast auch schon so Erfahrungen gemacht.
Nee, das überhaupt nicht. Mich wundert das irgendwie nur. Und ich habe mich gerade gefragt, ob das bei dir so ist, dass du, dass dir schon vor dem Flug quasi die Panik in dir hochsteigt oder ob das dann passiert, wenn du im Flieger sitzt, weil ich habe dich noch nie über Flugangst reden hören und das hat mich gerade schockiert, dass das auch noch ein Faktor in der Geschichte war.
Ja, ich habe, ich glaube einfach so als Teenie und Kind wenig geflogen, hatte gar keinen Bezug dazu und da war, glaube ich, mein erster großer Flug, den ich gemacht habe, 2015, der war auch schon nach Japan und da sind wir erst nach China geflogen. Und das war eigentlich fast noch okay. So klar, so bei Start und Landung, da ist ja auch die Wahrscheinlichkeit zu sterben am größten, da habe ich dann immer richtig Muffensausen. da sind dann in China sind wir in so ein Spielzeugflugzeug umgestiegen, was dann nur noch irgendwie rübersetzen sollte nach Tokio. Und dann hat man ja diese Karte im Flugzeug. Und da kann man mal so gucken, wo ist man gerade, wo ist das Flugzeug gerade, wie schnell ist man. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so, wir sollten längst da sein, aber wir kreisten
über den Bermuda-Dreieck
und haben Und dann habe ich mal so aus dem Fenster geguckt und es war einfach der absolute Hagelsturm draußen. Und wir kreisten so über Tokio und konnten nicht landen. Es hat gewackelt wie die Hölle. Und der Kapitän hat irgendwas gesagt, was ich nicht verstanden habe, weil ich natürlich Air China gewählt habe für 400 Euro und sowieso niemand konnte mir helfen. Ich glaube, ich war in meinem Leben noch nie so bereit zu sterben wie in diesem Moment. Also da war ich ganz kurz davon und gesagt, ja, ich bin jetzt bereit. Ich glaube, ich habe alles gesehen, auch nochmal von meinem inneren Auge. Mach einfach, dass vorbei ist.
Ich kann mich jetzt hier verabschieden.
Boah. Ja, okay, aber das ist auch heftig. Vor allem dann aber das, also ein bisschen witzig, muss ich sagen, dass du auf diesem langen Streckenflug, vor dem dann die meisten Leute, glaube ich, Angst hätten, 12 Stunden irgendwie, dass da irgendwie alles glatt lief und du ganz chillig unterwegs warst und dann mit dem kleinen Spielzeugflieger, was irgendwie 1 Stunde oder 2 Stunden dauern sollte, die Zeit deines Lebens hattest.
Und ja. Das nachhaltig geschädigt hat für alle
anderen. Aber bist du denn dazwischen viel geflogen wieder? Also
Ab und zu wieder, das hat sich nur so leicht verbessert. Ich habe immer einen Puls, also ich sehe das ja zum Glück hier auf meiner schlauen Uhr, die sagt mir immer, irgendwas stimmt mit dir nicht, dein Ruhepuls liegt irgendwie bei 120, aber ich glaube, das baue ich so schnell nicht mehr wieder ab. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, also ich meine, wahrscheinlich ist diese Kontrollabgabe, ist mir letztens aufgefallen, ich mag auch Reisebus fahren nicht so gerne, muss ich sagen.
Wegen den Toiletten?
Wenn ich da wäre. ich kriege da immer, ich weiß nicht, ich sehe immer auf der Autobahn so Leute, so, gerade dann irgendwie, weiß nicht, so LKWs oder so, die dann immer so leicht so nach links den Drall haben. Die fahren so über 1 Kilometer so ein bisschen nach links und dann wird irgendwann so ein bisschen ruckartig wieder die Spur gefangen und vor meinem inneren Auge sehe ich die Leute so im Sekundenschlaf.
Ja, aber das
ich glaube, ich mag einfach nicht.
Aber ja, das hast du nur im Reisebus, weil das passiert mir auch oft, wenn ich selber fahre. Dass
What?
Ich, also, ja, dann falle ich ab und zu mal in so einen Sekundenschlaf und
Nein!
dann wache ich einfach wieder. Nein, aber dass ich Autos vor mir irgendwie abdriften sehe oder ich sehe, einer will rüberfahren und blinkt und zieht schon rüber, aber da kommt noch ein anderes Auto und dann denke ich auch immer, okay, jetzt ist vorbei. Also.
Ja, aber in der Luft ist ja genug Platz. Also wenn so ein Pilot so einen Sekundenschlaf hat, sollte ja eigentlich nichts passieren, oder?
Ja, klar. Also, fährst einfach mal rechts ran, ruhigst ihn ein bisschen.
Den kannst du einfach fallen lassen. Ist ja überall Platz. Hattet ihr irgendwelche Turbulenzen? Weil das ist ja das, wo ich mir immer in die Hose scheiße. Wenn ich dann so hin und her geruckelt werde und denke, wie ist es möglich? Ich bin in der, also
Luft.
Hier, überall ist, ja, ich weiß. Ja, aber in dem Moment denkst du dir, wie ist es möglich? So, wie kann so, also vor allem diese Luftlöcher, von denen dann mal die Rede ist, die sind ja wirklich fucking gruselig. Wenn du dann irgendwie ganz normal fliegst und dann machst du von einem auf den anderen Moment so einen Ruck, der gefühlt irgendwie,
mal 20 Meter.
Ja, so 20 Meter Fall. So, und du weißt gar nicht, was abgeht. Also das finde ich...
Bist wieder wach, richtig.
Hattest du irgendwelche Turbulenzen oder lief denn wenigstens dein Flug? Außer dein Puls, meine ich.
Das lief alles gut. Also mein Trick ist ja sowieso, ich bestelle mir relativ viel Rotwein, damit ich es aushalte. Und das auch so Insider-Wissen von Vielfliegern wie mir. Das Alkohol knallt auf 12.000 Metern nochmal ein bisschen besser. Also das geht direkt ins Blut.
Ich find's so geil, dass du eben gesagt hast, ja, sammelt ihr Meilen, weil das machen reiche Leute so, und hast davor aber erzählt, dass du einen Last-Minute-Flug dir am Schalter gekauft hast, im Hilton-Hotel geschlafen hast und jetzt noch, dass du dir Rotwein im Flugzeug bestellst. Also,
nee, der ist sogar gratis. Ja, das wissen die nicht.
Ja,
aber
die Idioten, ja. Die können so viel Kohle damit scheffeln. So Angsthasen wie dich damit ausnutzen, die einfach eh völlig abhängig sind von Alkohol bei 12.000 Metern in der Luft.
Ja. Ich habe, ich meine, das Gute bei so Langstreckenflügen ist ja, man hat ja so eine komplette Heimkinoanlage dann vor sich sitzen, also ein Bildschirm hier im Sitz gegenüber, und dann kann man da irgendwie gegen die anderen Passagiere Sudoku spielen. Also total fortschrittlich.
Das war's? Keine Filme?
Ja doch, wahrscheinlich auch super viele Filme, Serien, teilweise Sachen, die noch nicht im Kino sind, genauso wie man sie dann irgendwie im Internet immer streamt, da kommt der ganze Kram, also anscheinend habe ich mir dann gedacht. Nee, das war relativ unterhaltsam, aber ich kann mich da nicht so richtig, ich kann nicht runterfahren, ich kann nicht schlafen, ich glaube, ich war insgesamt 40 Stunden wach gefühlt, weil ich auch im Hilton Hotel irgendwie kein Auge zugedrückt habe, weil ich einfach alles aufsaugen wollte, das ganze Zimmer.
Klar, logisch. Und das war immer
so schlimm,
im Jahr.
Ja, da übernachtest du da für 160 Euro und dann pennst du die Hälfte der Zeit. Das ist eigentlich Quatsch, oder?
Das ist dumm, verschwendest Geld einfach.
Ah. Nee, und dann sind wir eingereist und haben so einen halben Staffellauf gemacht, hier und da irgendwie. Ab und zu hat uns jemand ein Dokument aus unserem Ordner gezogen und ein anderes Dokument reingesteckt. Und ich glaube es kaum, aber dann war ich am 23. März, also seit knapp 2 Wochen jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, bin ich endlich angekommen. In der größten Großstadt der Welt, glaube ich. Und lebe hier. Ich lebe jetzt in Tokio.
Fühlt sich das auch schon so an wie Leben oder bist du noch im Urlaub quasi? Weil so 2 Wochen ist gerade so eine Schwelle, finde ich, wo man sagen kann, okay, ich habe es noch nicht ganz realisiert, sondern also es ist noch so dieses Urlaubsfeeling, aber du bist da ja jetzt was länger.
Genau, aber es ist genauso, wie du sagst. Also es fühlt sich noch sehr nach Urlaub an. Ich bin auch noch, ich kann es noch nicht so ganz glauben, dass ich jetzt hier bleibe. Ich denke mir innerlich die ganze Zeit, ja, so weit war es irgendwie noch nie, aber wer weiß. Vielleicht musst du doch wieder zurück. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Ne?
Mir doch zu blöd.
Ich bin ja nicht zum Spaß hier. Ich muss ja hier studieren. Ich gehe in die Uni ab Mitte April. Und bis dahin bin ich jetzt viel gereist durchs Land, habe Freunde besucht, dies und das. Und das fühlt sich noch alles sehr nach Urlaub an, muss ich sagen. Ich glaube, wenn der Unterricht losgeht, dann wird das vielleicht ein bisschen anders. Und ich kann da jetzt auch mittlerweile einen Vergleich ziehen. Ich bin jetzt letztens, bin ich mit dem Shinkansen, das ist so die japanische Variante vom ICE, nur halt in gut. Also der kommt halt pünktlich. Man hat Beinfreiheit, Sven. Also da kannst du auch die Beine ausstrecken und kommst nie an den Sitznachbar ran oder an den, der gegenüber sitzt. Ich bin damit nach Kyoto runtergefahren und dann war ich dann in den Osaka Universal Studios, über die können wir gleich gerne mal kurz sprechen.
Das hört sich geil
an. Aber bevor wir das tun, hatte ich nämlich noch eine ganz furchtbare, ich bin nämlich gestern erst zurückgekommen mit dem Nachtbus von Kyoto nach Osaka. Und während dieser Zug nur 2 Stunden braucht der Bus.
Ich
habe
wieder Todesangst gehabt, ne?
9 Stunden. 9 Stunden und es ist Winter hier. Ich habe mir den Arsch abgefroren. Wie gesagt, ich habe keine Winterjacke dabei, aber in diesem Bus waren es 40 Grad. Ich war kurz vorm Hitzschlag, weil irgendwie Klimaanlage ist anscheinend ausgefallen oder hat nur so ab und zu, hat es so funktioniert. Da hat man so kurze Kältesbits bekommen vom Fahrer und in der anderen Zeit hat man quasi Blut und Wasser geschwitzt, weil es immer heißer wurde. Also das kann ich niemandem empfehlen. Reisebusse, genauso schlimm. Mit dem Unterschied, das ist mir ja irgendwie aufgefallen, also Busfahrer, Reisebusfahrer, das ist irgendwie auch nur irgendwie alle schlechten Seiten vom Piloten, aber nur die schlechten Seiten. Man verdient weniger Geld, man sieht weniger geile Orte, man hat überhaupt keine Wertschätzung und man hat kein Personal, was einem hilft. Das ist doch eigentlich...
Reisebusfahrer.
Ist beschissen. Es stinkt die ganze Zeit, weil das Klo verstopft ist.
Da kann ich eine kurze Anekdote zu erzählen, weil ein Freund von mir ist vielleicht ein kleiner Ultra und dieser Ultra, aber es gibt ja diese Ultra-Busse, also Fußball-Fan-Ultra in dem Sinne, um euch kurz abzuholen. Und das sind natürlich ganz harte Leute. Und die organisieren natürlich irgendwie dann Reisen in die Auswärtsstadien. Und er hat halt erzählt, wie dann die ganzen Ultras in so einen Bus gestiegen sind. Und dann geht am Anfang, bevor der Bus losfährt, geht dann der Busfahrer oder die beiden Busfahrer gehen dann einmal kurz rum mit so einer Maske und oder mit so einem Hütchen und sammeln so ein bisschen Geld ein. Und dann schmeißen die Leute irgendwie da so 100 oder 200 Euro Trinkgeld rein und dann geht er halt nach vorne und sagt, fährt los und sobald er dann auf der Autobahn ist, sagt er, okay, kann geraucht werden und dann gehen halt gleichzeitig irgendwie 100 Kippen im Bus an und dann ist oben halt so ein Mini-Fenster und es wird gesoffen wie ein Loch und dann sitzt du da halt 8 Stunden, 9 Stunden auf einem Weg irgendwie von, weiß ich nicht, von München oder 6 Stunden irgendwie durch Deutschland tuckerst du dann in so einem komplett verrauchten, voll gesoffenen Zug und das als Busfahrer, das musst du auch erstmal hinkriegen. Und das Schlimme sind ja dann nicht nur die Zigaretten, sondern wird ja vielleicht auch noch gekifft nebenbei oder es wird auf jeden Fall gekifft. Und du kannst, also du bist passiv auf jeden Fall drauf und fährst dann da 6 Stunden durch Deutschland und hast dann halt 100 oder 150, ich weiß gar nicht, wie viele Leute reinpassen, um ehrlich zu sein, so voll die Leute drin. Also ich glaube, also was ich sagen will damit ist, um Reisebusfahrer zu sein, musst du, glaube ich, eine ganz besondere Art von Person sein. Hohe Toleranz. Ich glaube, du erlebst auch einiges. Aber du musst auch einiges vertragen können.
Aber ich finde so Reisebusfahrer, ich habe jetzt eine ganz bestimmte Person im Kopf. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber ich habe so einen relativ großen Mann mit sehr dicker Plauze und auf jeden Fall ein Schnurrbart im Kopf. Also.
Ja, und so einem kurzarmligen karierten Hemd, was ich mit 16 angezogen habe, als ich angefangen habe zu feiern. So.
Richtig. Und das sind auch immer Entertainer. Ich glaube, das musst du auch sein, weil dann haben die da ihr kleines Sprachgerät und machen ihre Ansagen, Begrüßungen am Anfang, dann irgendwann machen sie den DJ, dann wird vielleicht noch ein Film geguckt, der dann vielleicht auch 2-3 Mal durchläuft während der Fahrt oder so. Also, ja.
Ja. Also wenn du gut drauf bist, schaffst du es bestimmt auch eine richtig geile Zeit zu haben, auch als Busfahrer. Aber wenn du so einen Depri-Tag hast und dann hast du da so 150 Vollidioten in drin, ich glaube, das wird dann ganz schön schwierig. Aber ist nicht für jeden was. Da wollte ich nur kurz erzählen.
Schüler.
Schüler, das haben wir auch alle erlebt.
Dann stinkt es nicht nur nach Scheiße, sondern auch nach Schweiß.
Ja, ich glaube, Schüler ist wirklich so mit das Schlimmste, obwohl ich immer gedacht habe, dass wir eine ganz coole Truppe waren, aber das denkt man halt immer von sich selbst, oder?
Ja.
Aber ich glaube, wenn man 12 ist.
Ja.
Also ich habe ein Foto von einer Schulfreundin, wie sie eine Cornflakes-Packung falsch rum auf dem Kopf hat im Reisebus. Und das hat so unsere Stimmung so ein bisschen beschrieben. Also wir waren definitiv super cool drauf. Wir haben auch Kontakt gehalten mit dem Busfahrer dann.
Natürlich.
Ja, weil ja, dann wir uns so
natürlich.
Cool
ja, natürlich. Ja. Okay, das sind so kleine Anekdoten von Busfahrern. Wir sind wieder zurück in Tokio. Du bist also von wo nach wo irgendwas mit Osaka gereist?
Von genau, Osaka, ich war in Osaka,
nach Tokio zurück.
Nach Tokio, genau, gestern bin ich wieder zurück angekommen. Ich war in Osaka, das ist Teil von Kansai, das ist so Mitteljapan, und da gibt es die Osaka Universal Studios. Ich kannte das vorher gar nicht, das scheint aber ein relativ bekanntes Ding zu sein, so ich glaube so auf einem Level mit Disneyland. Ne, also das muss man sich vorstellen, das ist so ein Freizeitpark, da gibt es dann halt natürlich Achterbahnen und so den ganzen lizenzierten Kram von Osaka, also von Universal Studios, also ich glaube, da war jetzt irgendwie Spider-Man dabei und Harry Potter war da, da waren auch die Harry Potter Studios, das war auch echt gut. Aber das Schlimme war, der Tag war nämlich trotzdem voll für den Arsch.
Du kleiner Optimist, du.
Ja. Nee, wir haben da 70 Euro gelassen und ich dachte, ja, das wird ja alles ganz, wird super, und Freizeitparks, ich meine, das ist immer so eine Geschichte für sich, ne? So wie sehr mag man anstehen? Und ich bin da nicht so nicht so kompliziert, ne? Anstehen gehört irgendwie für mich zum Freizeitpark dazu, zum Erlebnis. Und wenn man eine lustige Gruppe dabei hat, dann ist das eigentlich auch gar kein Problem. Dort war das aber so, dass es einfach die durchschnittliche Anstehzeit lag über 2 Stunden und da war irgendwie ein Fahrgeschäft, wo ich unbedingt drauf wollte und da waren einfach durchgehend 240 Minuten Anstehzeit. Wer macht denn das?
Umgerechnet, das sind 4 Stunden für alle, die nicht rechnen wollen.
Genau, das sind 4 Stunden und dann gibt es ja immer, so apropos Club der Reichen, da gibt es ja immer diese Express-Pass, kennt ihr das?
Ja, kennen wir. Also keiner mag die, wenn die an einem vorbeigehen.
Ich glaube, die kriegt man aber relativ schnell, wenn man sich beschwert im Freizeitpark. Habe ich schon ein paar Mal gehört.
Aber keiner mag die auch, die sich beschweren.
Ja, aber dann muss man halt nicht 240 Minuten anstehen. Das muss jetzt abwägen.
Ja, das stimmt. Aber das ist auch wirklich mein größtes Dilemma ist mit Freizeitparks, ist die Anstehzeit. Weil, also eigentlich gebe ich dir recht, und das gehört ein bisschen dazu. Und ich kann mich auch an tolle, es klingt so absurd, ne? Aber ich kann mich auch an tolle Wartezeiten erinnern in Warteschlangen. Es gibt auch irgendwie Fotos
auch,
davon.
Ja, ja.
Ist auch absurd, weil man dann aus so einer Situation irgendwie trotzdem schafft, was Tolles zu machen, aber man steht halt an. So, man kann sich das halt nur eine gewisse Zeit lang schönreden. Ja, man steht auch, ja. Und dann rechnet man das um und dann kommen irgendwelche rationalen Leute wieder um die Ecke und sagen, man macht das irgendwie für 4 Minuten krasse, also für 4 Minuten Spaß dann im Endeffekt oder 3, wie auch immer. Und natürlich kann man das nicht so vergleichen. Es sind ganz andere 3 Minuten als die 240 davor. Es geht ja auch nicht nur um die 3 Minuten, sondern auch um das Erlebnis und den Adrenalinkick und alles, was dazugehört.
Den schönen Anstellbereich.
Und halt, ja.
Also wenn ich Glück habe, ist mir danach schlecht. Das ist dann immer ganz besonders. Ich weiß noch, als ich das erste Mal im Phantasialand war, irgendwie mit 12 oder so, da haben wir auch bestimmt 1,5 Stunden bei der Black Mamba angestanden und das war das letzte Fahrgeschäft für mich an dem Tag, weil mir war einfach so kotzübel danach, dass ich einfach auf nichts mehr drauf wollte.
Genau, das ist uns mir mit einer Freundesgruppe auch passiert. Aber wir waren im Phantasialand an einem Tag, an dem es schön leer war und wir hatten alle so Bock auf die Black Mamba, außer einer Person, aber die haben wir dann irgendwie überredet bekommen und diese gewisse Person ist dann auch mitgekommen und es war irgendwie so 11 Uhr Und da haben wir halt eine Runde auf der Black Mamba gedreht. Und dann hat er sich dann auch hingesetzt und dem war so übel, dass er kein Fahrgeschäft mehr an dem Tag mitgenommen hat. Das war einfach so furchtbar. Und es war leer und wir sind danach noch 2, 3, 4 Runden Black Mamba gefahren. Das war so toll einfach.
Und es ist einfach so schlimm, weil Leute, die denen nicht schlecht wird auf solchen Fahrgeschäften, die verstehen das einfach nicht. Und man muss jedes Mal, muss man einfach so eine krasse Überzeugungsarbeit leisten, dass man weiß, was einem da passiert, wenn man da drauf geht und wie man danach den Tag erlebt. Und es sieht einfach keiner ein, dass man dann sagt, nee, Leute, mir wird schlecht, danach ist der Tag gelaufen, ich habe keinen Spaß mehr. Und alle sind so, nee, das macht richtig Bock, komm, das ist doch nur ein Looping und 6 Schrauben und das wird schon alles, du musst es nur mal ausprobieren, brauchst keine Angst haben. Und nein, es ist keine Angst. Es ist Übelkeit. Es ist keine Angst.
Das stimmt, das ist eine ganz schlimme Art von Gruppenzwang in Freizeitparks.
Ja, es ist so Arschloch-Moves, die man da so als Freund macht. Das kenne ich sonst eigentlich nur vom Saufen. Das ist quasi die gleiche Situation.
Ja, das stimmt. Man hat richtig Spaß daran, den anderen ins Elend zu führen. Furchtbar.
Ja, man glaubt ja auch irgendwie daran, dass wenn man jetzt hier irgendwie besonders gut den anderen überredet, dass ihm dann irgendwie weniger übel wird. Dass man irgendwie auch irgendwie Einfluss drauf nehmen kann. Ja, aber du hast dich doch jetzt so toll getraut. Wieso wird denn jetzt schlecht? Das verstehe ich gar nicht.
Das verstehe ich nicht.
Fabi, hat es sich denn bei dir gelohnt, nach den 240 Minuten anstehen?
Nee, ich habe das nicht gemacht, bin euch bescheuert. Also,
also das heißt, du wolltest unbedingt drauf, aber du hast dich dann dagegen entschieden.
Genau, ich habe mich dagegen entschieden, bin ein bisschen durch den Park gegangen, das sah ja auch ganz schön aus, gab da irgendwie Jurassic World und so, also ganz tolle Sachen. Man musste allerdings auch beim Essen anstehen, also das war dann wirklich der Moment, wo meine Stimmung gekippt ist, weil dann habe ich gesagt, ja gut, wenn ich hier schon nicht 4 Stunden warten kann, damit mir hinterher schlecht wird, dann esse ich halt irgendeinen Kack. Sind wir zum Restaurant gegangen und dann hieß es dann auch, ja, das dauert hier noch 50 Minuten, bis sie essen können.
Was war es für ein Restaurant?
Ja, wollte ich auch gerade fragen. War das wieder so ein Hilton-Abklatsch-Restaurant für 5 Sterne, 8-Gänge-Menü und du musst beschweren, weil du 50 Minuten gewartet hast? Du kleiner, neureicher Mensch.
Also ich weiß nicht, was das für ein Restaurant war. Ich kann ja gar kein Asiatisch, aber also anscheinend wollten da alle rein und also das war überall so. Überall waren so viele Leute da in dem ganzen Park, da waren viel zu viele Leute drin. Und selbst wenn man dir so irgendwie so an so einem Stand, weißt du, so ein bisschen Streetfood, du willst ja einen Hotdog holen, plan 30 Minuten ein. Das ist einfach furchtbar gewesen. Und ich habe, wir haben dann haben wir wirklich irgendwann, oh Gott, das ist anscheinend echt ein Muster, da war dann irgendwann ein richtig teures Hotel mit Aufzug und dies und das. Und da musste man nicht
ein
so lange
Aufzug
anstehen.
Aufzug ist nicht so krass für ein Hotel, Fabian. Ein Aufzug
ja,
ist jetzt nicht so
ein
wow.
Restaurant im also. Freizeitpark.
Fabian. Oh, das Hotel hat einen Aufzug. Da zahle ich auch 160 Euro die Nacht, kein Problem.
Da konnte man dann quasi, ich konnte mir dann vom zweiten Stock konnte ich mir den ganzen Park angucken und die ganzen Anlagen, auf die ich nicht draufgegangen bin. Und habe mir dann dafür 30 Euro irgendwie so Dosen-Ravioli reingeschoben. Ja, also wir waren 9 Stunden in dem Park drin. Ich war auf 3 Fahrgeschäften, da war von eine auch richtig scheiße. kann ich nicht empfehlen. Kann ich einfach nicht empfehlen. Also ich weiß nicht, vielleicht bin ich jetzt auch ein bisschen verbittert, weil ich so lange warten musste, auch beim Essen. Aber insgesamt muss ich sagen, nee, lieber den Quickpass für 3000 Euro, damit es der Tag lohnt.
Würde ich auch sagen. Da denkt man dann doch, ja, Corona macht schon irgendwie Sinn manchmal auch, ne?
Ja,
da
total.
Dürfen nicht so viele Leute rein.
Also Corona macht keinen Sinn. Aber ich weiß nicht.
Aber Kontaktbeschränkungen.
Ja, Kontaktbeschränkungen
macht da Sinn.
Zugangsbeschränkungen machen Sinn, ja.
Genau. Zulassungsbeschränkungen. Das fände ich auch gut, wenn man es einfach mit seinem Abi bewerben müsste.
Ja. Das findest du gut, ja. Ich finde das nicht so gut.
Ja, und dann hattet ihr diesen tollen Tagesausflug und seid dann nochmal 9 Stunden zurückgefahren.
Genau, einfach danach, nachdem wir 10 Stunden irgendwie unsere Rückenschmerzen sich angestaut haben, haben wir uns in einen viel zu kleinen Bus gesetzt und haben dann nochmal 5 Liter ausgeschwitzt. Also ich hab jetzt, glaube ich, alles hinter mir, hoffe ich.
Da kommt noch einiges.
In Kyoto,
ja.
Gab es noch eine kleine Premiere, und zwar... Ich hatte mein erstes Erdbeben.
Oh.
Und ja, das war jetzt nicht dieses große, was in den Nachrichten war. Das war ja dann so im nordöstlichen Raum von Japan, sondern es war so ein, es ist quasi so klein, das ist gar nicht berichtenswert. Also selbst so, wir haben ja hier, wenn man in Japan ist, dann kriegt man irgendwie bei einem Erdbeben ab einer Stufe 5, kriegt man auch dann so eine automatische Meldung auf dem Handy, so ein Broadcast-Mitteilung. So, ist auch, also die Seismologie muss ja richtig gut funktionieren, weil du kriegst erst die Mitteilung, da steht dann, du hast 5 Sekunden Zeit, geh in Deckung und dann fängst an zu ruckeln. Also ich verstehe, das ist ja wieder so eine tolle Technologie, die ich dann vor dem Erdbeben warnt. Und das war aber so ein schwaches Erdbeben, ich glaube irgendwie 3, irgendwas. Keine Warnung und wir saßen dann auch in einem Hostelzimmer, in einem Hochbett natürlich. Und ich saß oben habe ich im Hochbett geschlafen und es ruckelte auf einmal so stark. Ich wollte mich schon beschweren über den viel zu lauten Nachbarn. Und dann hat auf einmal alles gewackelt. Und also ich weiß nicht, wie viele, also ob ihr oder vielleicht auch von den Leuten, die jetzt an den Hörgeräten schon mal ein Erdbeben mitgemacht haben, das ist schon echt gruselig, muss ich zugeben. Und das war jetzt ein ganz, ganz leichtes.
Also das wollte ich gerade fragen, wie lange hast du, also ich habe natürlich noch keins mitbekommen, ich glaube, Celine auch nicht, aber wie lange hast du gebraucht, um das zu realisieren, dass es ein Erdbeben war?
Das hat, also während des Erdbebens, also das Gruselige ist, Erdbeben, die dauern viel länger, als man denkt. Also man hat während des Erdbebens Zeit zu verstehen, dass gerade ein Erdbeben passiert. Das ist total abgefahren. Negativ. Und dann saß ich da oben in dem Hochbett und alles ruckelte. Und dann habe ich irgendwann verstanden, ja scheiße, das ist ein Erdbeben. Und das Problem ist ja, du weißt ja nicht, wie stark es ist. Also du kannst gerade gar nicht abschätzen, vor allem, weil ich auch keine Erfahrungswerte hatte. Ich habe einfach nur gemerkt, es ruckelt. Und du weißt auch nicht, wann es endet. Und dann weißt du auch nicht, wie dich verhalten sollst. Also ich habe mir natürlich die ganzen Sicherheitshinweise nicht durchgelesen. Das waren 2 DIN-A4 Seiten.
Der bescheuert, ey.
Dann fängst du auf einmal drüber nach. Stellst dich in die Tür, unter den Tisch. Der Tisch ist viel zu klein, da passt nur ein Mensch drunter, ein halber Mensch passt da drunter. Rennst du auf die Straße. Zum Glück bauen die alles aus Holz, wenig Ziegelsteine. Aber es wird bestimmt nicht das Letzte gewesen sein. Und ich wette, wenn ich zurückkomme, bin ich relativ Erdbeben-aware. Und da macht man jetzt gar nichts
mehr. Das ist voll der wichtige Skill in Deutschland, Erdbeben-aware zu sein. Also ich freue mich drauf, dass du dann mir ein paar Tipps geben kannst. Aber wie lange heißt lange? Wie lange geht das Erdbeben? War also sekundenlang oder minutenlang?
Nee, so im Sekundenbereich. Ich glaube, das waren so 15 Sekunden, wo es dann so ruckelt. Aber das fühlt sich einfach furchtbar lang an.
Ja, das glaube ich dir. Krass. Ja. Hattest du Angst?
Ja, ich war, es war super spät am Abend. Ich war dann wieder komplett wach. Also kann ich euch hier für den Podcast empfehlen, ne, wenn ihr da irgendwie das Gefühl habt, 11 Uhr, es wird so langsam, auf euch fallen die Augen zu. Erdbeben.
Habe ich gerade eben auch super schon Sache. Gedacht, boah, jetzt so ein Erdbeben.
So ein kleiner Trick einfach, ein Erdbeben, logisch. Kaffee, so was Dummes habe ich noch nie gehört. Erdbeben.
Lifehack.
Lifehack. Einfach Erdbeben morgens beim Aufstehen, da wird man wach, sag ich dir aber. Also keine Ahnung. Irgendwie würde ich es auch ganz gerne erleben. Aber es ist schon gruselig, ne? Weil ich finde das auch gruselig. Dass
das ist auch so ein scheiß Privileg, Sven, Alter.
Was? Dass ich das gerne über. Ja,
ich
das
gerne Erdbeben
das
erleben.
Ist ein Erdbeben-Tourist.
Natürlich meine ich das nicht ernst, die Pfeifen.
Ja, ja.
Also, ich finde das generell so gruselig, dass einfach so komplett stabile Gebäude, also in meinem Kopf komplett stabile Gebäude, auch dazu gebaut sind, wackeln zu dürfen. Wisst ihr, was ich meine? So diese riesigen Hochhäuser, die müssen natürlich irgendeine Art von, Elastizität heißt, weiß ich nicht, haben, damit die nicht bei Erdbeben oder anderen oder bei Wind zusammenkrachen.
Das finde ich verrückt, weil Wind, die wackeln ja im Wind.
Ja,
auch.
Ich hatte mal eins, das, also ich war irgendwie auf.
Hat's mal so ein
in Wuppertal, da war es so, ich weiß nicht, ich glaube, das war 2018 oder so, da war so ein richtig heftiger Sturm und ich saß irgendwie im 4. Stock. Von einem Hochhaus, also 4. Stock ist nicht mal viel, aber da war mein Büro damals und es hat einfach gewackelt, so, also nur ganz leicht und ich fand das schon so gruselig, dass ich jetzt mich einfach bewege, mehrere 10 Meter, wie hoch ist der 4. Stock? 20 Meter? Keine Ahnung. Über dem Boden. ich finde das einfach so gut und da gibt es ja auch dieses eine, dieses größte Hochhaus der Welt, was halt übertrieben krass wackelt, wenn man in den obersten Etagen sich befindet. Ich finde das einen ganz gruseligen Gedanken.
Ich wette, da würde mir auch schlecht werden, wenn ich da oben bin.
Auch für ihn kommen.
Ja.
Ja, aber dafür gebe ich auch gerne zusammen. Dann Vermögen aus, dass ich ganz oben sein kann, dass mir dann auch schlecht ist.
Das ist so hoch, dass es, glaube ich, keinen Fahrstuhl hat, der komplett in den obersten Stock geht, weil das irgendwie nicht baubar ist. Das ist voll einfach ein kleiner Funfact. Also das heißt, um nach ganz oben zu kommen, bist du in 2 verschiedene Fahrstühle.
Es hat schon einen Aufzug, ja, das Hotel.
Es hat nicht nur einen Aufzug, es hat mehrere Aufzüge und du brauchst auch mehrere, um nach oben zu kommen. Das heißt, für Fabi wäre das einfach das krasseste Hotel, was es gibt, glaube ich.
Das ist schon krass.
Ja, du musst umsteigen unterwegs.
Du musst umsteigen.
Und vielleicht kannst du dann irgendwie auf Stockwerk 30 auch nochmal eine Nacht im Hotel einlegen.
Ich fahre jetzt in den 213.
Ich finde es aber auch verrückt, wie lang so Aufzugfahrten irgendwie sein können, weil ich glaube hier so in Wuppertal gibt es einfach nicht so hohe Gebäude oder wenn, dann war man da nicht drin und man fährt sonst vielleicht mal so in 5., 6., 7. Stock vielleicht, aber wenn man dann mal so in Stock, keine Ahnung, 32 fährt, das dauert irgendwie, das dauert richtig lange und das finde ich, das denkt man gar nicht, weil man so Aufzugfahrten, das ja, ist halt schnell wieder vorbei.
Ich bin noch nie, glaube ich, in den 32. Stock gefahren.
Ja, das wirst du wahrscheinlich machen, wenn du mich, mich hier besuchen kommst, Sven.
Ja, hast du eine Wohnung im 32. Stock?
Genau, ja.
Nee, welcher Stock ist es, die Wohnung?
Ich bin jetzt zum Glück im Erdgeschoss. Also das ist relativ leicht. Ist man schnell drin und schnell raus. Ist alles zum Glück relativ entspannt. Ich hatte früher sogar Angst vor
vom ersten Aufzügen. Stock. Ach, vor Aufzügen.
Ich fand
da warst du
ja,
in den Hotels oder was?
Gruselig.
Ja, aber deswegen hatten die Hotels, die in denen Fabi übernachtet hat, auch keine Aufzüge meistens.
Deswegen bist du so geflasht von Aufzügen. Hotels mit Richtig. Aufzügen. Krass, okay. Ja, da ist
schließlich
der Kreis.
Ich weiß auch nicht, was das... Da müssen wir jetzt wahrscheinlich mal irgendwie, weiß nicht, einen Blick in die Brigitte werfen, was das bedeutet.
Brigitte.
Absolute Angst vor Kontrollverlust.
Brigitte.
Viele Menschen haben das. Okay, aber wir können festhalten, Fabian, du bist gut in Japan, also du bist absolut nicht gut in Japan angekommen. Also der Weg dahin war furchtbar, so. Du genau. hattest jetzt aber insgesamt ein paar schöne Tage, außer diesen einen Tag, der von Rückenschmerzen, Schweiß und Wartezeiten geprägt war. Du hast ein paar Freunde gesehen, du hast dich genau. auch schon ein bisschen umgeguckt in deiner Town da. Ich meine, Tokio ist ja fucking groß, oder? Also
dich schon ein bisschen
ja,
umgesehen in der Stadt mal.
Wart ihr auf also, Erkundungstour?
Ja, genau. Es ist wirklich so groß, selbst die Einheimischen können hier sich ohne Google Maps nicht mehr orientieren. Jeder Bahnhof hat mehrere Ausgänge. Nach Himmelsrichtung benannt, aber total ignorant gegenüber der Himmelsrichtung. Das verstehe ich auch nicht so richtig.
Was?
Die heißen irgendwie Nord-Exit und West-Exit und du stehst am Nord-Exit, guckst nach rechts und da ist dann der Süd-Exit. Egal. Und das Schlimme ist, wenn du einmal den falschen Ausgang nimmst, dann hast du Pech gehabt, weil du kommst irgendwie nur in den Bahnhof wieder rein, wenn du dann fährst mit der da musst du auch weiterfahren. Das ist ein bisschen wie in England funktioniert das auch so, Celine, oder? Da hat man auch quasi seine Ticketkontrolle, wenn man quasi das Gleis betritt, oder nicht?
Ja, genau. Also man kommt schon in den Bahnhof irgendwie rein, aber man muss halt dann, wenn man wirklich zum Gleis will, seine Karte da an diese Schranken halten und dann kann man da rein. Ja. Aber das kann schon passieren, dass man da mal im falschen Bereich irgendwie strandet.
Einfach komplette Überforderung.
Genau. Ja, das schaue ich mir ja alles, ich schaue mir das alles an. Ich berichte euch mal sicherlich mal hin und wieder in der einen oder anderen Flimmerfunzel über die Kuriositäten, die ich hier sehe. Erstmal fange ich jetzt hier an zu studieren, deswegen bin ich ja hier. Ne? Also, ich bin 27, ich muss noch ein bisschen studieren.
Das wäre nicht schon Spaß da, ne?
Also wer jetzt nicht mehr studiert, ist halt ein Loser, sage ich immer.
Genau.
Ich hätte noch eine.
Du hast nicht zwei Bachelor. Entschuldigung, Sven, ja.
Komm, meine Bildschirmsachen zeigen mir hier schon an, dass Schlafenszeit in ist. Oh, ich habe schon Wortfindungsstörung. Ist schon spät. Ich bin normalerweise schon seit einer Stunde im Bett. Ich hätte aber noch eine Frage, und zwar, die dann vielleicht für zukünftige Folgen ganz lustig werden könnte. Was erwartest du? Was erwartest du von dem kommenden Jahr, von deinem Auslandsaufenthalt? Glaubst du, du kommst als komplett anderer Mensch, als anderer Fabian wieder oder glaubst du, du möchtest dafür immer bleiben vielleicht sogar? Hast du da irgendwelche konkreten Vorstellungen?
Vielleicht muss Fabi da auch für immer bleiben, weil ich das ganze Szenario jetzt wiederholen.
Zu viel Angst, in den Flieger zu steigen.
Das ist eine schöne, aber auch irgendwie eine schwierige Frage. Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich nicht in Japan bleiben möchte. Die Arbeitskultur hier ist nämlich die Hölle. Da können wir vielleicht mal in einer anderen Folge nochmal drüber reden. Meine ganzen Freunde sehe ich halt immer nur samstags oder sonntags, weil die unter der Woche keine Zeit für mich haben. Und deswegen bin ich mir sicher, irgendwann traue ich mich wieder zurück, ein Bein ins Flugzeug zu setzen und zurückzufliegen. Aber ich bleibe jetzt erstmal für ein Jahr hier. Und ich will natürlich, ich bin hier, um die Sprache zu lernen. Ne? Das heißt, ich werde mich hier total reinknien, immer und überall Japanisch zu sprechen. Ich habe auch mittlerweile schon komplett diese Selbstachtung abgelegt und rede dann wie so ein Drittklässler mit Leuten, versteht nichts mehr. Und dann ist man da in der Situation. Ne? Man hat jemanden auf Japanisch angequatscht, der antwortet natürlich auch auf Japanisch. Du verstehst nichts, kannst dem das aber nicht auf Japanisch dann erklären. dann ist man irgendwie immer auf die, auf den anderen angewiesen, dass der irgendwie die Situation rettet. Letztens war ich irgendwie so im Spielautomaten, habe mit so einem Greifarm 20 Euro verloren. Da kam auch irgendwann der Mitarbeiter aus Mitleid einfach zu mir und hat mir das Ding geschenkt. Weil er wahrscheinlich auch einfach das nicht mehr ausgehalten
nicht.
Hat.
Das stimmt nicht. Doch, das stimmt. Die Geschichte ist erfunden.
Jetzt nee, ehrlich, diese Geschichte ist frei erfunden. Ja.
Wow.
Ich hab, es gibt super viele Spiele-Arcade-Hallen in Japan. Das ist so ein Ding, das gibt es, glaube ich, in ganz Europa relativ wenig. Vielleicht ist das so ein Japan-Only-Ding. Also nicht nur jetzt nicht so casinomäßig, dass man irgendwie Geld gewinnt, das gibt es natürlich auch, wo dann alte Männer quasi auch 24 Stunden rauchen, saufen und dann ihr Geld noch verlieren hier beim Spielautomaten. Das meine ich nicht, sondern ich meine so Arcade-Hallen, wo man dann so Musikspiele hat, da trommelt man ein bisschen. Oder hat halt diese Gamble-Automaten, ihr kennt ja, das sind irgendwie so diese drei Greifarme und ich kenne das irgendwie von Deutschland auf der Kirmes, da kenne ich das irgendwie so. Da verliert man dann die ganze Zeit. Und in Japan gibt es da irgendwie, da gibt es einfach solche Pros. Also du kannst da wirklich reingehen, das macht auch Spaß, einfach den Leuten zugucken, wie sie das auch richtig gut können. Und wenn man da als Ausländer anscheinend hinreichend viel Mitleid erzeugt, dann wird einem auch geholfen. Das kann ich auch. Da muss man nur 20 Euro lassen und schon zack.
Das ist ja wirklich nicht viel. Hast du
dann schon umsonst ein Kuscheltier bekommen?
Also 20 Euro für ein Kuscheltier ist ja nix.
Was ist es denn geworden für ein Kuscheltier?
Pokémon?
Es ist, ich habe mir schon so ein kleines Glurak gekauft, also das tut mir nicht gut. Also das ganze Stipendiengeld wird hier in unnötigen Merch investiert.
Wie willst du das auch wieder zurücktransportieren?
Oh, ich bin Fabian und ich kriege ein Stipendium, weil ich so schlau bin.
Ja, genau, gute Frage, Celine. Das ist dann auch Aufgabe von Sven. Also das ist, jeder, der mich besuchen kommt, muss einen Koffer mit zurücknehmen. Das ist mir wichtig, damit ich da den ganzen Scheiß, den ich mir kaufe, von Geld, was ich geschenkt bekomme, auch irgendwie nach Deutschland transportieren kann. Und ich hab so Dango-Stäbchen bekommen. Das sind so, kennt ihr Dangos? Wahrscheinlich, das ist so Reis, Klebereis am Stiel in verschiedenen bunten Farben und da sind Gesichter drauf. In Japan hat alles ein Gesicht. Also,
dann isst man es doch direkt viel lieber.
Okay, also das heißt, genau. Wenn ich das jetzt zusammenfasse, dann kommst du als fließend japanisch sprechender, komplett geiziger und materialistischer Mensch zurück.
Ja, genau. Ich habe mich auch, das ist ja immer so ein bisschen das Problem, ne? Wenn wir so über Auslandsaufenthalte sprechen und Leute, die irgendwie lang ins Ausland gehen, wir haben ja alle so die Stereotypen, ne? Die quasi nach einem Jahr Australien dann zurückkommen und nur noch auf Englisch denken können, deutsche Wortfindungsprobleme haben und irgendwie alles auf dieses Auslandsjahr projizieren. Und im Grunde genommen bin ich genauso, nur mal um noch eine Ecke mehr. Also ich möchte auch ganz special Snowflake sein, aber ich möchte mich irgendwie dadurch von den anderen abgrenzen, dass ich nicht viel drüber rede. Und das ist mir in der letzten Stunde halt kaum gelungen. Aber ich arbeite daran. Ich arbeite daran, das möglichst wenig raushängen zu lassen. Und tatsächlich beschäftigt mich das eigentlich irgendwie am meisten. Wie kann ich anderen Leuten möglichst wenig damit auf den Sack gehen? Und ich frage mich, warum das so ist? Warum? Also die Pointe ist natürlich total leicht, ne? Wenn jemand hinkommt und sagt, wie heißt denn auf Deutsch? Aber irgendwie diese. Ich finde, es ist eine ganz komische Form von, ich weiß nicht, ist es Neid oder so ein ganz schräger Humor, dass man sich so extrem über diese Leute lustig macht, oder? Das kennt ihr doch auch, oder?
Ja, ich glaube, es ist auch ein bisschen Neid.
Ich glaube es auch. Ich meine, manchmal ist es halt auch, also es gibt halt so eine Grenze. Es gibt diese Leute, also viel macht man ja immer schlimmer oder lässt man schlimmer dastehen, als es ist. Aber es gibt halt eben auch die paar, die einfach so drüber sind, wie man es immer darstellt. Und wenn dann mal irgendjemand nicht weiß, was ein Wort auf Deutsch heißt oder das gerade nicht finden kann, dann ist das im Prinzip nicht schlimm. Die Person muss dann auch leiden, weil sie Opfer des Spotts wird. Aber es gibt halt auch die, die es wirklich extra machen. Deswegen, Fabi, streng dich an. Sonst schmeißen wir dich raus hier.
Ja, deswegen halte ich jetzt einfach mal die Schnauze und wenn ich hier so auf die Uhr gucke, also mittlerweile ist es total hell geworden, ihr könnt wahrscheinlich schon mein Gesicht erkennen.
Ja, boah, ja, voll schön.
Verrückt. Vielleicht ist auch einfach mal ein guter Zeitpunkt, um hier die vierte Folge Flimmer von Funzel mal ans Ende zu bringen.
Ja, also Fabi, es hat sehr viel Spaß gemacht, dich zu sehen.
Wirklich.
Ich spreche einfach kurz für uns. Es freut uns sehr, dass es dir anscheinend gut geht, dass du den Flieger überstanden hast, dass du lebst. Das ist, glaube ich, der
gute Hauptsache.
Ja, so. Und ich bin auf jeden Fall für meinen Teil mega gespannt, was du die nächsten Folgen, vielleicht nicht jede Folge, aber trotzdem würde ich zwischendurch immer wieder nachfragen, wie es in Japan läuft. Ich finde das sehr, sehr spannend und cool, dass du das machst. Aber natürlich freue ich mich auch, wenn du bald wieder hier bist. Bald. In einem Jahr.
Dauert gar nicht mehr so lange. Ja, ich freue mich auch. Also vor allem, weil wir mit Flimmerfunzel, da habe ich auch die Möglichkeit, ich habe so ein bisschen die Verbindung nach Hause behalten. Und ich freue mich dann, wir schauen mal, wie oft wir das jetzt noch hinkriegen, so alle 2-3 Wochen. Aber wir versprechen nichts. Wer weiß. Vielleicht ist das jetzt auch das Staffelfinale gewesen. Wer weiß das schon.
Wir versprechen, dass wir nie wieder was versprechen werden.
Ja, es war sehr schön mit euch beiden. Vielen Dank für diese schöne Folge. Ich bin stolz auf uns und wir hören uns in einer unbestimmten Zeit.